wenn jemand sich massiv unter Druck fühlt, wobei die Schwelle dieses Drucks am Ende unterschiedlich ist, aber wenn Menschen sich wirklich massiv gestresst und unter Druck fühlen, verhalten sich fast alle Menschen schwierig.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Wenn ich dir so zuhöre, habe ich so ein Bild im Kopf von einer Beziehung auf Augenhöhe, ne, wo jeder für sich so ein Stück weit guckt, welches ist mein Anteil, was ist der Anteil meines Gegenübers, ich möchte mein Gegenüber auch verstehen, versuche mein Verhalten irgendwie zu verändern, um zu sehen, was löst es aus, versuche die Not des anderen zu verstehen, um darauf eingehen zu können, damit umgehen zu können. Wenn ich jetzt in den Arbeitskontext gucke, es ist ja häufig so, dass ich gar nicht Beziehungen auf Augenhöhe habe unbedingt. Also das ist ja in der Arbeitswelt gibt es ja häufig auch Situationen, wo einfach durch hierarchische Beziehungen in der Arbeitswelt ich nicht davon ausgehen kann, dass ich in einen auf Augenhöhe Konflikt gerate, sondern vielleicht in eine Konfliktsituation, wo mein Gegenüber mehrere Ebenen über mir ist.
Ich würde gerne an der Stelle unterscheiden, und zwar zwischen von der Rolle her auf Augenhöhe und menschlich auf Augenhöhe. Und die Hamburger Kommunikationspsychologie von Friedemann Schulz von Thun, aus der ich komme und durch die ich auch sozialisiert bin, die unterscheidet genau diese beiden Facetten und hat ein Bild, wo idealerweise wir menschlich auf Augenhöhe sind, unabhängig davon, wie wir in der Rolle vielleicht auch hierarchisch zueinander stehen. Und das ist natürlich etwas, was für denjenigen, der höher gestellt ist, hierarchisch leichter anzugehen und umzusetzen ist, als für denjenigen, der hierarchisch tiefer gestellt ist. Also von unten nach oben zum Beispiel einen Konflikt zu klären oder zu sagen, wie mir ums Herz ist, das braucht schon wirklich Mut und auch ein Zutrauen, dass ich damit ankommen kann. Wenn jemand einen Führungsstil entwickelt, lernt und ein Interesse daran hat, der heißt, ja, ich habe eine klare Rolle und die lebe ich auch. Und da, wo es nötig ist, kläre ich auch diese Rolle oder gehe auch in Konfrontation. Und zugleich, ich bin interessiert daran, was ich auslöse. Und wenn mich jemand als vielleicht ungerecht erlebt oder den Eindruck hat, ich habe einen blinden Fleck, dann will ich das unbedingt wissen, egal ob das jemand ist, der zwei Stufen unter mir arbeitet oder zwei Stufen über mir. Da ist es gemeint mit menschlich auf Augenhöhe, weil wir lösen beieinander Aspekte aus. Und das ist erstmal, wir lösen Emotionen aus, wir lösen Reaktionen aus. Und das ist völlig unabhängig von der Rolle. Und das finde ich eigentlich eine schöne Unterscheidung. So sagen, ja, wir haben verschiedene Rollen, wir haben verschiedene Zuständigkeiten, verschiedene Rechte, verschiedene Pflichten, verschiedene Forderungen, die wir aneinander stellen dürfen, verschiedene Erwartungen, die wir aneinander haben, ja. Und das hat eben zu tun mit der Funktion, die wir auch im Unternehmen innehaben, du und ich. Und zugleich, wir sind beide Menschen, die sich in diesen Rollen begegnen.
Es gibt ja natürlich auch Leute, die sich mit der Rolle dann irgendwann auch persönlich assoziieren.
Wie meinst
Also ich
du?
erinnere mich so an, es gibt ja auch Menschen, die sich dann mit der Rolle auch persönlich assoziieren. Ich erinnere mich an einen, ich muss ein bisschen grinsen und das sage ich jetzt auch mit einem wirklich mit so einem scherzhaften Blick. Mein Vater hatte auch eine Führungsposition inne und der stand, als er dann in Rente ging, hatte er so diese Wir-Kommunikation. Also wir sollten mal gucken, dass Wasser da ist. Und ich habe damals, glaube ich, so reagiert und habe gesagt, ja, mach das gerne. Und da war er etwas irritiert. Also manchmal kann natürlich, und da würde ich gerne auch noch eine Sensibilität drauflegen, diese Rolle, die man vielleicht irgendwo hat, auch dazu führen, dass man sich damit assoziiert. Also und die auch in einem Kontext, der vielleicht nicht passt. Und mir selber passiert das durchaus auch. Also ich habe auch gelegentlich diese Wir-Kommunikation. Wenn ich die zu Hause anwende, habe ich da aber einen sehr guten Counterpart, nämlich mein Kind, was mir dann ganz, ganz schnell klar macht, dass wenn ich wir sage, er denkt, ich mache das.
Und das ist in gewisser Weise wirklich ja auch so eine Deformation professionell. Ich erinnere mich, als ich frisch gebackene Psychologin war, ich habe fast aus jedem Gespräch mit einer Freundin, die mir was erzählen wollte, was sie gestört oder geärgert hat, habe ich eine Sitzung auf der Couch gemacht. Ja? Und habe mich so verhalten, eben wie ja, die Psychologin, Psychotherapeutin, die jetzt ganz empathisch, zugewandt reagiert. Und das ist ja an sich in den ersten Minuten erstmal schön. Aber dann kommt irgendwann die Freundin und sagt: Du, sag mal, Karin, kannst du mal wieder normal reden? Ja, bin doch hier nicht deine Patientin oder deine Klientin. Oder ein
Oder du hattest nie Urlaub,
Geschäftsführer.
ja. Frei. Oder du
Ja.
hattest nie frei, ja.
Oder ich hatte nie Urlaub. Genau. Manchmal wird die Rolle ja auch gesucht. Oder umgekehrt, der Geschäftsführer, der eben zu Hause mit seiner Partnerin oder mit seinen Kindern so spricht, wie er das sonst im Unternehmen mit seinen Mitarbeitenden tut. Das ist auch nicht angemessen und nicht stimmig. Es passt nicht zur Situation. Und manchmal ist es aber auch schwer, diesen Dreh und diesen Wechsel hinzukriegen. Vielleicht kennt ihr das selber auch, wenn ihr so aus einem langen und hochkonzentrierten und anstrengenden Arbeitsalltag kommt, wo ihr vielleicht etwas moderiert habt oder ne, was auch immer ihr da gemacht habt. Dieses Umschalten. Wer bin ich denn jetzt, wenn ich mich dann mit meinen Kindern, mit meiner Partnerin, mit wem auch immer treffe? Dieses Umschalten ist manchmal echt schwierig. Und ich kenne das auch, dass ich dann die Rückmeldung kriege von einer Freundin, du bist noch im Arbeitsmodus, ne? Einfach weil das Energielevel, die Art zu sprechen, zu denken, in Kontakt zu gehen, die hängt noch auf der Arbeit.
Ja, das ist spannend auch zu differenzieren dann, ne? Auch so die, also wie stark identifiziere ich mich dann damit und wer bin ich denn außerhalb der Arbeit? Also dann auch so diesen Switch, ich stelle mir es gerade wie so ein Schalter vor im Kopf, ne? Also das. Wenn ich dann aus dem einen Kontext raus bin, diesen Schalter umlegen zu können und dann in den anderen Kontext reinzugehen.
Ja, und das ist eben gerade ja, und das macht unsere Zeit heute auch manchmal aus, kein Schalter, sondern eigentlich brauchen wir für diesen inneren Umbau, das ist richtig ein innerer Umbau, dafür brauchen wir Zeit. Und früher, in Anführungsstrichen, früher heißt in dem Fall vor 2020 Corona, bevor wir diesen riesen Digitalisierungsschub gekriegt haben, da sind die Menschen mit der Bahn oder mit dem Auto oder zu Fuß zur Arbeit gegangen, geradelt gefahren und genauso auch wieder nach Hause. Das heißt, das war so ein Stück eine Umbauzeit. Heute haben wir wirklich auf Stoß geleimt, die Meetings mit vielleicht manchmal noch einem 5 Minuten Puffer dazwischen. Aber so funktioniert unser Gehirn nicht und so funktioniert unser Innenraum nicht, dass wir wirklich wie mit einem Schalter umstellen, umlegen können. Und übrigens, was ich interessant finde, gerade auch noch mal so in diesem Kontext schwierige Verhaltensweisen, dieser Stress, der dadurch entsteht, der hat einen großen Anteil daran, warum Menschen schwierige Verhaltensweisen zeigen. Wenn jemand sich massiv unter Druck fühlt, wobei die Schwelle dieses Drucks am Ende unterschiedlich ist, aber wenn Menschen sich wirklich massiv gestresst und unter Druck fühlen, verhalten sich fast alle Menschen schwierig. Ja? Und da ist die Reizschwelle unterschiedlich. Manche Menschen können mehr Druck ab oder Stress, manche weniger. Aber ab einem bestimmten Level wird nahezu jeder Mensch schwierig werden. Verbohrt, engstirnig, fatalistisch, kleinkariert, wütend, anklagend, wie auch immer dann die Verhaltensweisen sind. Und wir leben ja nun mal in einer Zeit, die ein hohes Maß an Zeitdruck, Erfolgsdruck, an Multitasking-Anspruch, an Performance-Druck mit sich bringt. Und damit müssen wir irgendwie umgehen.
Wenn du jetzt, du hast jetzt gerade gesagt, dass das früher die, oder dieser Umbau notwendig ist und dass dieses ein Stück weit das auf der Strecke lassen. Da finde ich die deutsche Sprache ganz nett, ne? Also wenn man jetzt quasi vieles auf der Strecke lassen darf, dass das quasi zu einer Hygiene beiträgt, um nicht gestresst zu sein.
Ja.
Hast du da auch in der heutigen Zeit eine gute Idee, wie man das gut hinbekommt?
Ich kann mal sagen, wie ich versuche, mich in meinem Leben diesem Thema anzunähern. Für mich ist das wirklich ein lebenslanges Lernen, also wirklich ein Langzeitprojekt, weil ich selber von meinem Naturell, das sollte man vielleicht nicht denken, wenn man mich sprechen hört, aber in meinem Arbeitsalltag bin ich ein ziemliches Rennpferd. Das heißt, ich bin relativ hochgetaktet, ich mache viele Dinge, nicht gleichzeitig, aber in einem relativ schnellen Rhythmus hintereinander, von morgens früh bis abends spät und auch an den Wochenenden, nicht nur, weil ich selbstständig bin, sondern ich habe auch noch zwei Pferde, um die ich mich kümmere. Und mein Tag hat eine hohe Verdichtung als solcher. Und ich merke regelmäßig diesen Kipppunkt von, und jetzt ist es zu viel. Und dadurch habe ich angefangen, vor einigen Jahren mal Strategien zu suchen, die mir persönlich helfen, immer wieder mal auf mein inneres Null-Level zurückzufinden. Eine Strategie, die sich bei mir leider noch nicht durchgesetzt hat, aber die ich immer wieder versuche, ist tatsächlich morgens mal 5 oder 10 Minuten mich hinzusetzen. Ich will es nicht meditieren nennen, aber zu versuchen, einfach mal nur 5 bis 10 Minuten mit geschlossenen Augen da zu sitzen und nichts zu denken oder zu tun, und überhaupt erstmal ruhig in den Tag zu starten. Und ich versuche, mich nicht dafür zu verdammen, wenn ich es nicht hinkriege, sondern eher mich darüber zu freuen, wenn ich es hinkriege und den positiven Effekt zu merken, den ich auch dann habe, wenn ich einfach zur Ruhe komme. Und was mir tatsächlich viel hilft, aber auch das ist anspruchsvoll. Ich habe mal aus einer eigenen kleinen Fortbildung, wo wir uns ein kleines, ungewöhnliches Projekt überlegen sollten, um etwas anders zu machen in unserem Leben, habe ich mir vorgenommen, und das finde ich einen super Ansatz, bevor ich etwas Neues tue, bevor ich einen neuen Termin habe, bevor ich zu einer Verabredung aus dem Haus gehe, bevor ich morgens anfange, zum Beispiel mit euch mich zum Podcast zu treffen, mache ich 7 Minuten vor Beginn dieses Termins nichts. Das ist für mich jetzt leichter zu gestalten als Selbstständige. Ich kann meine Termine selber legen. Das wird für andere Menschen, die fremdgetaktet sind in ihrem zum Beispiel Outlook-Kalender, nur begrenzt und an den Rändern möglich sein oder an den Wochenenden. Aber das finde ich wirklich ein interessantes Experiment, was ich auch vielen meiner Coaching-Klientinnen und Klienten, die damit ein Thema haben, mit diesem inneren Druck, anbiete. Und ganz oft kommt die Reaktion, entweder sofort oder wenn sie es ausprobiert haben: Oh Gott, das ist ganz furchtbar stressig, das halte ich kaum aus. Und meine Hypothese ist, das, was du dann kaum aushältst, das ist wie eine Widerspiegelung des Drucks, unter dem du eigentlich stehst, den du sonst nur nicht merkst, wenn du von einer Sache zur nächsten hetzt. Also du spürst in dem Moment quasi, was eigentlich so dein Anspannungslevel ist. Und gleichzeitig ist es eine Möglichkeit, mich einmal runterzufahren und in diesen 7 Minuten mich einzustellen auf das, was jetzt als nächstes kommt, und nicht auf Stoß noch mal eben schnell die Wäsche abzunehmen, noch mal eben schnell die Schulbrote vorzubereiten, noch mal eben schnell vielleicht einen Kunden zurückzurufen, und um damit auch die letzten 7 Minuten noch effizient zu nutzen. Das ist ja die Verführung, ne? Dass wir in so einem wirklichen Effizienzdruck sind, und ob wir damit wirklich am Ende mehr erreichen, das bleibt noch mal dahingestellt. Das ist natürlich auch eine Teilführungsaufgabe: Wie gestalte ich mit meinen Mitarbeitenden in meinen Teams diese Sitzungskultur, diesen Umgang mit Zeit? Und dass das Balsam sein kann, da eben nicht zack, zack, zack durchzutakten. Und das ist eine Herausforderung, aber heute, das wissen wir alle. Weil manchmal gibt es dann nur noch eben genau diesen kurzen Slot, um Dinge abzustimmen. Eigentlich weiß man, Freitagnachmittag sollen keine Termine mehr in großer Runde stattfinden. Aber wunderbar, willkommenes Zeitfenster. Zack, wann machen wir das Meeting? Freitagnachmittag. Also das ist eine Herausforderung und zugleich eben auch eine Steuerungsoption.
Ich habe ganz viele Fragen und jetzt kommt gerade keine nach ganz oben.
Das ist ein schönes Bild. Das ist ja wie manchmal auch mit den Emotionen. Wenn ganz viele da sind, dann kommt durch den Flaschenhals nach oben manchmal erstmal gar nichts. Das ist so, wie wenn man, ne, irgendwie, das blockiert sich dann innerlich alles auf einmal, und dann hat man wie ein Putt oder in dem Moment wie ein Blackout oder wie eine Leere im Kopf.
Doch, ich hab jetzt eine, die nach oben kommt. Ich habe mich gefragt, sind wir gerade in einer Zeit, wo wir alle so gestresst werden, dass quasi so eine Gesellschaft als solche dann auch schwieriger wird? Oder kann man auch so einen Umgang miteinander verlernen?
Das habe ich noch nicht verstanden, die Frage. Also das Oder habe ich noch nicht verstanden.
Also unsere Zeit ist ja für viele sehr dynamisch und auch sehr für viele sehr fremdbestimmt oder für viele mit sehr viel Druck und auch mit Ängsten verbunden. Ich versuche immer bei meinem Kind zu sagen, die Nachrichten, ne, dass die Welt ist gut. Das ist eigentlich quasi fast eigentlich immer mein Satz, den ich zu den Nachrichten sage. Wenn wir quasi Nachrichten hören und man dann nur schlimme Dinge sieht, und diese Effekte erlebe ich bei vielen Leuten, dass sie sehr gestresst sind, bei mir natürlich auch. Und ich erlebe auch immer mehr, dass diese Welt, in der wir im Moment leben, immer weniger in Verbindung geht und das vielleicht auch durch Corona. Und ich frage mich ganz häufig, liegt das daran, dass wenn wir unter Stress sind, wir eben diese Verbindungsfähigkeit verlieren?
Ja, das ist das Thema ja dem Hartmut Rosa mit seinem Buch Resonanz im Grunde 800 Seiten gewidmet hat. Ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, finde ich, dass uns die Resonanzfähigkeit vielleicht sogar ein Stück abhanden kommt und der Zugang dazu, dass wir Resonanz brauchen, also die Zeit und den Raum, mit uns selbst in Resonanz zu kommen, aber auch mit anderen Menschen, mit unserer Umgebung in Resonanz zu kommen. Und das ist etwas, was nicht in Hochgeschwindigkeit möglich ist. Das schaffe ich nicht. Und je verdichteter mein Alltag ist, also stellen wir uns mal vor, angenommen, wir wären eine WG, wir drei, Suse, Tim und ich. Und ich wäre ständig unter Zeitdruck. Und Suse, du hättest vielleicht gerade einen schwierigen Tag und hättest eigentlich einen Redebedarf und dir geht's nicht gut. Dann kann das sein, dass ich das A nicht mal wirklich merke, dass es dir so geht. Und selbst wenn ich es merke, dass ich es eher als nervig und störend begreife, weil es mich von dem abhält, was ich gerade tun will. Ich habe gerade echt keine Zeit, mit dir zu reden. Ich muss in den nächsten Termin oder muss noch einkaufen oder muss sonst was erledigen. Ja? Und selbst wenn ich mir dann die Zeit nehme, weil wir beide vielleicht verabredet sind, ich nehme mir die Zeit, mich mit dir hinzusetzen und habe aber innerlich dann meinen Gedankenrasen und bin eigentlich gar nicht wirklich bei dir. Dann ist das ein hoch unbefriedigendes Gefühl für dich, für mich wahrscheinlich letzten Endes auch. Und umgekehrt viel befriedigender und viel schöner ist das, und das können wir leider nicht mit Sicherheit herstellen. Viel befriedigender und viel schöner ist das, und die Momente werdet ihr kennen, wenn wir Zeit verbringen miteinander und das Gefühl haben, ich verstehe, worüber du sprichst, ich höre, was du erlebt hast, ich kann nachvollziehen, was es dir bedeutet. Du erzählst vielleicht von einem Urlaub oder von einem irgendetwas, was du beglückend fandst, von Sport, den du gemacht hast. Und du hast das Gefühl, ich bin wirklich bei dir, ich höre dir wirklich zu. Ich sehe und verstehe das, was es dir bedeutet. Diese Momente, die sind zutiefst beglückend. Das sind Resonanzerfahrungen, die wir machen miteinander. Und wenn uns das Stichwort Konflikte, wenn uns das gelingt, in einem Gespräch nach einem Konflikt, den wir miteinander hatten, in eine Klärung miteinander einzutauchen, wo ich plötzlich nicht nur höre, was hat dich so verletzt oder gekränkt, sondern wo für dich spürbar wird, du kommst an bei mir, ich kann es nachvollziehen, ich kann es nachfühlen. Da entsteht Kontakt, da entsteht Resonanz. Und das können wir uns nicht vornehmen. Das ist das, was ein Stück tragisch ist. Also wenn ich letztes Mal ein so schönes Gespräch mit dir hatte und wir treffen uns heute Abend wieder und ich freue mich schon drauf, weil letztes Mal war das so toll und wir treffen uns im Restaurant und ich bin geeicht darauf, heute wird das wieder so schön wie letztes Mal, dann kann es sein, dass das voll nach hinten losgeht, weil wir Resonanz nicht machen können, sondern wir brauchen innerlich überhaupt eine Möglichkeit dafür, frei zu sein und offen zu sein fürs Gegenüber. Und wenn ich dann aber mich mit dir im Restaurant treffe und ich musste vorher oder du musstest vorher hektischen Parkplatz suchen und dreimal hat dir jemand anders den Parkplatz vor der Nase weggeschnappt, dann hat es irgendwie noch geregnet und du bist nass geworden auf dem Weg ins Restaurant, dann ist vielleicht deine Lieblingspizza gerade nicht verfügbar und der Kellner lässt uns zu lange warten, dann kann sein, dass diese Gemengelage schon dazu beiträgt, dass es zwischen uns schief ist. Vielleicht reagierst du dann ein Stück angefasst. Ich sage auch, Mensch, Suse, jetzt stell dich doch nicht so an. Du fühlst dich unverstanden. Zack, der Abend ist im Eimer, obwohl wir uns doch beide so drauf gefreut haben und dachten, jetzt heute Abend wird es wirklich schön. Und was ich damit sagen will, ist, je mehr Störfaktoren da so auf uns einrieseln, und die sind ja sowieso immer da, wir können ja ganz vieles davon nicht beeinflussen, desto schwieriger ist das auch, miteinander in Resonanz zu kommen. Und es ist jetzt nicht so ein Drama, wenn wir uns häufiger sehen, wenn wir uns in Zeit und Ruhe sehen, dann werden wir viel mehr von diesen Resonanzerfahrungen miteinander machen können. Wenn wir uns aber nur alle 2 Monate sehen, wie das häufig der Fall ist heute, ja, und zwar manche meiner Freunde sagen, oh, alle 2 Monate ist aber schon viel, dann ist da ein solcher Erwartungsdruck, ein solcher Wunsch, dass es jetzt auch mal wirklich toll sein möge, dann ist das so überfrachtet, diese Begegnung. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was einfach mit dieser zunehmenden Beschleunigung zu tun hat, die auch durch die Digitalisierung, aber nicht nur, nochmal enorm vorangetrieben worden ist. Also, dass sich die innere Zeit, die wir als Menschen haben, die innere Uhr, nach der wir ticken, und die äußere Zeit immer weiter voneinander entfernen. Dass das immer mehr ein Spagat wird. Und das zu synchronisieren, das ist nicht leicht. Deswegen haben, glaube ich, unter anderem Achtsamkeitstrainings oder Ansätze, die versuchen, uns wieder in diese innere Synchronisation zu bringen, so viel Zulauf, weil die Menschen eine Sehnsucht danach haben, manchmal vielleicht auch gar nicht wissen, wonach eigentlich, aber diese Sehnsucht danach, zur Ruhe zu kommen, in Ruhe zu kommen und auch wieder dadurch eine andere Lebensqualität mindestens punktuell zu spüren. Also ich würde schon sagen, Suse, ja, das ist eine große Herausforderung. Wie schaffen wir das, beim anderen anzukommen, wenn alles um uns herum so trubelig und so hektisch ist und die Anforderungen ja auch stetig steigen?
Ja, den Aspekt, den du gesagt hast mit der Resonanz, den konnte ich total fühlen. Jetzt höre ich mich gerade wie mein Kind an, der sagt immer, ich fühle das. Aber also es ist tatsächlich genau diese Gespräche, die man so gar nicht erwartet oder die so Deep Talks werden und wo der eine sich auf den anderen einlässt und man miteinander schwingt. Ich sage lustigerweise auch immer, ich schwinge gut mit jemandem. Das sind so hochbefriedigende Momente oder das sind so Momente, wo ich mich auch ganz lebendig fühle oder beziehungsweise die mein Leben lebenswert machen. Und da habe ich das Glück, einige Leute zu treffen, mit denen man das recht gut und schnell hinbekommt. Also nennen wir es mal effizient. Manche das als Zeitverschwendung empfinden. Was ich völlig okay finde, wenn man das eben nicht so braucht oder nicht mag. Und gleichzeitig, also Karin, da hast du mir jetzt auch einen Aha-Moment verschafft, das kann keine KI. Und das wird auch nie eine KI können. Ich glaube, die Resonanz herstellen, das funktioniert nicht mit einer KI.
Es wäre meine Hoffnung, dass das nicht so ist. Ich bin eine absolute Anfängerin in der Auseinandersetzung mit diesem Thema und bin ja doch immer wieder erstaunt und erschrocken, wie viel da geht. Also das ja auch im Bereich des Coachings, der Psychotherapie ganz beachtliche Erfolge, wenn vielleicht auch nur im Rahmen von Erstversorgung, bis jemand einen Therapieplatz hat, was da für beachtliche Erfolge wohl auch erzielt werden können und wie Menschen sich auch dort verstanden fühlen von einer KI. Steht auf meiner To-Do-Liste, ich will auch immer mal mit so einer KI mal eine Sitzung machen, weil ich es einfach selbst erfahren will. Ein großer Teil in mir wehrt sich dagegen, dass das wirklich eine Resonanzerfahrung ermöglichen soll, der Gestalt, wie du sie eben beschrieben hast, also in dieses Schwingen miteinander zu kommen. Und da wollte ich noch einen Gedanken ergänzen. Wenn einer von beiden Menschen, und dann können wir gern auch sonst gleich nochmal auf KI kommen, wenn einer von beiden Menschen gerade in einer inneren Verfassung ist, wo das gut möglich ist, in Resonanz zu gehen, weil Vielleicht kommt die Person gerade aus dem Urlaub oder der geht es gerade wunderbar, die ist gerade ganz ruhig, ganz zufrieden. Dann steigt erheblich die Chance, dass in dem Treffen, in der Begegnung, in dem Gespräch auch so ein Resonanzmoment, so ein Schwingen zwischen den beiden möglich wird, weil die andere Person, die dann vielleicht noch hektisch unter Druck irgendwie gerade aus dem Termin kommt, weil die so wie da ankoppeln oder andocken kann. Wenn aber beide gerade aus so einer hektischen Welt kommen, dann wird es schwierig. Und ich fand eben deinen Begriff mit dem Schwingen so schön, weil etwas, wo wir alle Resonanzerfahrungen kennen und machen, ist, wenn wir Musik hören. Tim, du hast gesagt, dir ist Musik so wichtig. Ja? Also das finde ich immer ganz eindrücklich, wenn wir Musikstücke hören, die für uns assoziiert sind mit einer bestimmten Zeit im Leben, ja? Mit einer bestimmten Phase im Leben. Oder mit einer bestimmten Emotion. Mir geht das so, wenn ich Bach höre beispielsweise. Ich brauche nur jetzt, in diesem Moment, wenn ich mit euch spreche, daran zu denken und ich habe sofort eine Gänsehaut. Das ist eine Musik, die mich wirklich bis in die Zelle erreicht und vieles in mir zum Schwingen und zum Klingen bringt. Und das finde ich immer so einfach eine ganz unmittelbare und direkt verfügbare Erinnerung. Jeder Mensch weiß, wie sich das anfühlt, mit Musik in Resonanz zu gehen. Und das ist das, was uns vielleicht manchmal auch im Leben, im Umgang mit anderen, in menschlichen Begegnungen, was uns fehlt und was heilsam ist, wenn wir das wieder mehr entdecken und dafür wieder mehr Räume schaffen. Ob das gelingt, das vermag ich nicht zu sagen, aber es wäre meine Hoffnung, weil ich glaube, dass viele Konflikte weniger harsch eskalieren, dass weniger Verhärtung passieren würde, wenn mehr Resonanzerfahrungen möglich wären, ja? In Familien, in Unternehmen, in Abteilungen. Ja.
Ich finde es gerade einen total schönen Bogen, so den wir geschlossen haben. Also von schwierigen Menschen bis zum Punkt der Resonanzerfahrung. Also wie schaffen wir es auch mit schwierigen Menschen am Ende gemeinsam schwingen zu können?
Ja, und vielleicht ist sogar ein Teil dessen, was Menschen schwierig machen kann in ihrem Verhalten, ein Mangel an Resonanzerfahrung. Wenn ich auf Dauer das Gefühl habe, unverstanden zu sein, unter Druck zu stehen, unzufrieden zu sein. Vielleicht ist genau das, was auch schwierige Verhaltensweisen bei mir selber befördert. Ich fühle mich gerade daran erinnert, dass du das sagst, Tim, oder als du das sagtest, weil ich das von mir selber auch kenne. Ich kenne das von mir selber, dass ich manchmal auf Menschen, die ich eigentlich mag, innerlich grantelig, zickig, engherzig, kleinkariert reagiere, wo ich mich dann neben mich stelle, das habe ich inzwischen gelernt und sage, Mensch, Karin, was ist denn da los? Also wenn du so reagierst, gerade auf die Person, hochwahrscheinlich hat das auch mit dir selber zu tun. Und das passiert mir, das habe ich inzwischen gelernt, das passiert mir eben genau besonders dann, wenn ich in meinem Leben gerade eine besondere Verdichtung habe, besonders unter Druck stehe, das Gefühl habe, ich habe kaum eine Atempause. Dann werde ich intolerant, dann werde ich krittelig, dann werde ich borstig und fühle mich durch Kleinigkeiten vielleicht wirklich provoziert oder unverstanden oder ungerecht behandelt. Also das ist nochmal so, finde ich, dieser Bogen, den du gerade geschlagen hast. Ich glaube auch, dass uns das in Situationen bringen kann, wo wir selber schwierig werden. Ja, ein Mangel an Resonanzerfahrung.
Ja, ich habe das Gefühl, wir könnten noch Stunden weiterreden über das Thema. Also da gibt es sicherlich noch ganz viele Fragen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ganz viele HörerInnen von uns noch viele Fragen hätten zu dem Thema. Eine letzte Frage haben wir aber noch. Die stellen wir immer am Ende unseres Podcasts jedem Gast. Und Suse stellt diese Frage immer so ganz wunderbar.
Karen, wofür bist du heute dankbar?
Wofür bin ich heute dankbar? Der Tag hat ja gerade erst angefangen. Ich bin dankbar dafür, mein berufliches Leben diesen Themen widmen zu können. Ich finde das so wichtig und so bedeutsam für mich in meinem Leben, aber auch mit den Menschen, mit denen ich arbeite, genau diese Gespräche zu führen, genau diese Gedanken auszutauschen, in eine gemeinsame Nachdenklichkeit darüber zu kommen, wie geht das, dass wir miteinander so umgehen, dass wir im beruflichen Bereich unter dem Dach von Organisationen Ziele erreichen, aber auch, dass wir als Menschen miteinander zurechtkommen. Wie geht das? Und diese Frage finde ich so unglaublich spannend. Und ich bin vor 25 Jahren Kommunikationspsychologin geworden. Und ich würde jederzeit genau diesen Beruf wieder ergreifen. Und das ist ein Beruf, der mir unglaublich Freude macht, der mich erfüllt, den ich mit Leidenschaft mache, den ich enorm spannend finde. Und dass ich das tun darf, was mich so fasziniert, dass ich das beruflich tun darf. Dafür bin ich wirklich zutiefst dankbar, dass ich diese Ausbildung bekommen habe, dass es Menschen gibt, die mich dafür auch buchen. Das ist ja auch etwas, was mich ernährt und ernähren muss. Und das tut es. Und auch dafür bin ich dankbar.
Das hört sich ganz wunderbar an.
Tim, wofür bist du heute dankbar?
Ja, ich bin heute dankbar dafür, dass ich, also nicht nur dankbar, ich bin wirklich gerade begeistert und inspiriert davon, dass ich Teil von deinen 25 Jahren Erfahrung sein darf. Also so ein, das ist jetzt natürlich ein winzig kleiner Einblick in deine 25 Jahre, aber was jetzt hier in unserem Podcast gerade für mich an Aha-Erlebnissen, an Verständnis des Themas Umgang mit schwierigen Mitmenschen, was ich da alles mitnehmen durfte von dir und deiner Erfahrung. Dafür bin ich total dankbar. Und natürlich, dass ich dich kennenlernen durfte, Karin. Ich meine, wir haben uns einmal im Vorgespräch schon mal kurz kennenlernen dürfen. Also ganz wunderbar für den Kontakt zu dir, für das, was du uns mitgegeben hast. Ein ganz wunderbarer Start in den Tag heute. Suse, wofür bist du heute dankbar?
Ich bin auch dankbar dafür, dass wir dieses wundervolle Gespräch schon früh morgens führen dürfen und führen durften und ich habe fast den Impuls, dass wir uns nochmal treffen und irgendwie nochmal einen Podcast aufnehmen, weil ich könnte mir vorstellen, dass wir noch viel, viel mehr für uns und auch für die Hörer natürlich und Hörerinnen da bei dir ja, abfragen, was heißt abfragen, ne? Das hört sich so technisch an, dass wir da ganz viel erfahren können von dir und von deinen Erfahrungen. Und ich bin total dankbar, weil nicht nur das Thema Resonanz sehr mit mir resoniert, sondern auch genau diese Erfahrung. Und die hatten wir, fand ich, in diesem Podcast, also ich hatte die auch total. Vielen, vielen Dank dafür, dass ich schon zu einer frühen Zeit eine Resonanzerfahrung haben kann. Die habe ich nicht so oft und ich freue mich jedes Mal. Und ich bin tatsächlich auch dessen bewusst, dass ich Resonanzerfahrungen haben darf. Und gehe ganz beseelt jetzt in den Tag. Vielen Dank.
Wie schön. Ja, es war mir eine Freude und wenn ihr nochmal anknüpfen möchtet und meint, das könnte Sinn machen und lohnend sein, dann wäre ich dabei.
Beim nächsten Mal haben wir Martin Permantier zu Gast und sprechen mit ihm über Haltung, Werte und Emotionen. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.